Hier ist eine Halbzeit mit, volles Programm. Heute auf der Karte, Ossi war beim Clásico. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Wir kommen nicht umhin, die Trainersituation beim FC Bayern zu beleuchten. Ralf Rangnick soll da neuer Spitzenkandidat sein für das Traineramt. Wir reden über den Abstiegskampf. Ossi ist eh viel gereist, ne? Ossi, sogar ja, beim Laureus gewesen. Da gab's gut. Gute Sache, ne?
Ja, auch.
Habe ich sonst noch was vergessen?
Ja, Borussia Dortmund spielt auch noch eine kleine Rolle.
Borussia Dortmund nach das dem großen Beben. Stühlerücken. Beben, es war kein Beben, es war ein Stühlerücken, Rücken.
Ein Rückchen.
Besser geht nicht. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Und Vertrauen ist natürlich auch das richtige Stichwort für den Mann, der vertraulich am anderen Ende der Leitung sitzt in dieser Woche. Wolf Christoph Fuß. Seien Sie gegrüßt.
Hallo. Hallo Ossi.
Sei gegrüßt. Vertrauen.
Ich grüße dich zurück.
Vertrauen ist das Stichwort dieser
Folge.
Ich vertraue dir, wir vertrauen uns. Wie sehr vertraust du auf die Bundesliga-Bosse in diesen Wochen? Es ist ja wieder viel passiert, es ist unglaublich. Ja. Ich habe das mit Lars letzte Woche schon gesagt. Wir haben eine Woche Pause und du hast das Gefühl, es hat sich alles geändert.
Ich finde es gar nicht. Also ich finde, dass es eine gewisse Verlässlichkeit gibt.
Verlässlichkeit?
Es ist nur alles so ein bisschen abseits der historisch gewachsenen Ordnung, aber in der Neuordnung verlässlich.
Also du meinst, es ist ein verlässliches Chaos, kann man das so sagen, oder?
Nö, es bleibt verlässlich anders.
Verlässlich anders, ja, okay. Dann sagst du, es ist nicht neu, dass sich so viel abseits des Platzes tut, sozusagen.
Ja.
Also wir reden natürlich in dieser Woche auch wieder, wir kommen nicht umher, über die großen Clubs, weil da ist halt viel los allgemein. Also beim FC Bayern werden wir sicherlich drüber reden, steht tatsächlich weißer Rauch, ist schon, es dampft schon sozusagen beim BVB.
Immer wieder gesagt, wir haben uns jetzt auf einen festgelegt, abgesagt.
Ja, genau.
Wir haben uns jetzt wieder auf einen festgelegt, abgesagt.
Aber findest du das? Lass uns doch damit gleich einsteigen. Wir brauchen ja nicht lange rumeiern. Du hast es ja richtig gesagt. Findest du es nicht auch ein bisschen merkwürdig, dass man im Prinzip immer die Kandidaten vorher schon bestätigt und die Gespräche und wohl wissend, dass da eine Absage jetzt nicht so unwahrscheinlich ist?
Ja, gut. Also da muss man dann auch die Münchner Medienlandschaft ein bisschen kennen.
Das stimmt.
Dass, denen entgeht halt dann einfach wenig. Und irgendwann werden dann halt auch mal, wenn es vertraulich ist, die Namen bestätigt. Und dann wird's posaunt. Und dann, im Fall von Unai Emery, verlängert der Kerl einfach bei Aston Villa. Und man sagt sich, naja, also, wie kann der denn mit einem Angebot von Bayern München bei Aston Villa verlängern? Wie kann denn Julian Nagelsmann seine plötzlich ganz heiße und innige Liebe zur deutschen Nationalmannschaft dadurch manifestieren, dass er über die Europameisterschaft hinaus verlängert und nicht zu den Bayern zurückkehrt? Und wie kann man denn überhaupt in München absagen? Und jetzt ist Ralf Rangnick. Also wenn das vor zwei Jahren einer gesagt hätte, dass Ralf Rangnick mal heißer Trainerkandidat in München ist, da hätte man, glaube ich, sich gegenseitig den Vogel gezeigt.
Jetzt sind wir doch schon.
Und gefragt, wer hat denn hier zu lange auf der heißen Herdplatte gesessen?
Jetzt sind wir doch schon mittendrin im Bayern-Karussell. Und es ist ja bekannt, Wolf, dass du großer, ja, ich sag mal, Fan kann man schon sagen oder großen Respekt auf jeden Fall vor dem Wirken von Ralf Rangnick, vor der Person von Ralf Rangnick. Wir haben an verschiedensten Stellen im Laufe der letzten Jahre immer wieder drüber gesprochen. Der Mann hat ja auch schon einiges erlebt und einige Stationen hinter sich. Ja. Und du hast immer wieder durchklingen lassen. Ich erinnere mich, du hast damals von der Schalker-Zeit erzählt. Auch bei Man United war es oft ein Thema, als er da war, wo wir drüber gesprochen haben, bei RB und so weiter. Und jetzt ist es eben wie du sagst, bei Bayern schon so eine Wendung, die man jetzt nicht zwingend vorhersehen konnte. Hol uns doch mal ab, warum ist jetzt Ralf Rangnick ein Thema? Nur weil alle anderen abgesagt haben? Oder?
Naja klar, also jetzt alle Namen, die jetzt gespielt werden, alle Namen, die gespielt werden, seit die Top-Kandidaten Xabi Alonso und Julian Nagelsmann, die hebe ich mal auf gleiche Ebene, ja. wenn gleich Xabi Alonso sicher Pole hatte bei den Bossen in München. Aber alles, was danach kommt, ne, ist halt einfach Alternative. Also ist halt einfach nicht erste Wahl. Das muss man so deutlich sagen.
So, und du kennst Ralf Rangnick sehr gut. Wäre das zum Beispiel schon ein Problem für ihn, nicht erste Wahl?
Ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre für ihn. Also er muss die Herausforderung sehen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss es die vertragliche Situation und dann auch die Lust zulassen. Und dann könnte ich mir das schon vorstellen. Also, dass man als deutscher Trainer grundsätzlich Lust darauf hat, Bayern München zu trainieren, denke ich, steht außer Frage.
Ja.
Weil das im deutschen Vereinsfußball ist das so mit das Höchste, was man erreichen kann.
So, jetzt sage ich mal die Konstellation. Also die Ralf Rangnick ist ein Typ, das ist kein Geheimnis, der sehr viel, ich sag mal, selber entscheiden will, der, glaube ich, ein Macher ist, der nicht nur bestimmen will, was auf dem Platz und in der Kabine passiert, sondern der durchaus auch jemand ist, der perspektivisch denkt, der strategisch einen Verein nach vorne bringen kann und will und auch einen Verband, wie er es gerade aktuell in Österreich schafft. Das ist bei Bayern eigentlich für gewöhnlich immer schwierig gewesen. Ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe gerade einen Podcast gehört von den geschätzten Kollegen Henning Feind mit Mario Gomez, der nochmal so in der Retroperspektive erzählt hat, wie es damals war, als er mit Liverpool schon einig war und Van Gaal und Rummenigge und so gesagt haben, alles klar, du kannst gehen. Spielt es eh keine Rolle mehr. Du bist Nummer, ich glaube, Van Gaal hat ihm gesagt, du bist Stürmer Nummer 5. Und du weißt, was das bedeutet. Und dann war er bei Uli Hoeneß und der hat gesagt, ich sag dir eins, bei Bayern entscheiden nicht die Trainer, ob die Spieler bleiben, sondern andere. Und das hat sich ja ehrlicherweise bis heute nicht geändert. Es haben sich die handelnden Personen in der ersten Reihe vielleicht geändert. Wir wissen aber auch alle, dass der Mann am Tegernsee immer noch entscheidenden Einfluss hat und auch Kalle Rummenigge sicherlich ein Wörtchen mitredet. Egal, ob jetzt Max Eberl und Christoph Freund und Dresden und Heiner und wie sie alle heißen, an der Frontlinie.
Ja.
Glaubst du, das ist das größte Fragezeichen oder das größte
Für Rangnick, meinst du?
Ja, also grundsätzlich, dass ich, wenn es funktionieren soll, dass man sich da irgendwie in der Mitte treffen muss.
Das muss man, hundertprozentig. Das steht für mich außer Frage. Dass das passieren muss. Also die Kompetenzen müssen klarer verteilt werden.
Ja.
Aber es ist natürlich eine schwierige Situation. Das sind natürlich zwei, die mit diesem Club verheiratet sind. Also sag mal, zumindest verwandtschaftlich verbunden sind. Also der Club ist ja wie ein Kind. Und du wirst dich ja immer zu deinem eigenen Kind äußern. Immer. Und du wirst immer versuchen, dass es diesem Kind gut geht. Und wenn du Strömungen wahrnimmst, die in eine für dich falsche Richtung gehen, dann weckt das väterliche Instinkte oder Urmutterinstinkte gar, die dich sofort dazu verleiten, diesen Club zu schützen. Jetzt unabhängig davon, ob deine Meinung jetzt korrekt ist oder nicht. Aber du willst das Beste für den Club und man kann jetzt Hoeneß, Rummenigge kann man viel unterstellen, aber sie wollen halt das Beste für den Club. Ob sie selbst jetzt im Moment so in der Art und Weise das Beste für den Club sind, da setze ich zumindest mal ein Fragezeichen. Ja. Aber dass dieser Abnabelungsprozess extrem schwer fällt, das kann ich total nachvollziehen. Und da muss Bayern München, also das ist jetzt vielleicht sogar die Hauptaufgabe von Max Eberl, da jetzt Strukturen zu schaffen, die das Ganze gehbar machen, auch für einen Trainer. Und vielleicht ist es dann einer wie Ralf Rangnick, der das von seinen bisherigen Stationen kennt, also diese Machtfülle, nenne ich es jetzt mal, und die Einflussmöglichkeiten. Aber das wird natürlich hinter den Kulissen, gibt's da wahrscheinlich richtig Gelage, bevor da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Und das ist, man weiß jetzt, man reduziert es ja immer auf die Auseinandersetzung, die es gab, als Rangnick-Trainer in Hoffenheim war.
Besserwisser, Stichwort. Hashtag Besserwisser.
Ja, also exakt. Da hätte man zu dem Zeitpunkt wäre es ausgeschlossen gewesen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass auch die Bayern-Bosse einfach ein Interesse daran haben, dass ein starker Trainer hier hinkommt, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt, also auch in der Auseinandersetzung und auch im Führen von Auseinandersetzungen, um den Weg zu bereiten in ein neues Zeitalter. Wir reden jetzt gar nicht über Erfolg. Es könnte ja sein, dass Bayern München Champions League-Sieger wird. Und was genau willst du diesem Club dann vorwerfen? Du kannst ihm nichts vorwerfen.
Doch, dass sie den Trainer entlassen haben, der die Champions League gewinnt.
Sie stehen unter den besten Vieren in Europa. Allein das ist schon ein Erfolg. Ja.
Ja, aber eben.
Nur die Fluktuation auf der Trainerposition, also der Verschleiß auf der Trainerposition, der ist einfach für einen Club wie Bayern München deutlich zu hoch.
Ja.
Jetzt wäre ja auch ein gehbarer Weg. Man führt das alles so weiter und wechselt einfach jedes Jahr einen Trainer. Also beim kleinsten Zimmer, das kann man ja auch machen. Auch das kann man ja machen.
Wäre auch ein neuer Weg, ja.
Wäre auch ein neuer Weg. Ja. Und es ist ja noch nicht gesagt, wir reden jetzt alle so, als würde Ralf Rangnick zusagen. Ich glaube, dass er sich das sehr genau überlegt.
Glaube ich auch.
Und auch weiß, was er hat. Und unter Umständen holen sich die Bayern, da kassieren die Bayern die nächste Absage. Und es wird ja immer schlimmer. Dann ist ja der nächste, ist dann nur noch fünfte Wahl. Und der nächste ist dann nur noch sechste Wahl. Also auch damit müssen sich ja die Bayern befassen, dass es jetzt nicht mehr so ist, sie machen ein Angebot und die Spieler kommen oder die Trainer kommen. Sondern es ist eher so, dass es aktuell Vorbehalte gibt. Und das zeigt doch, dass sie sich hinterfragen müssen. Trotzdem kann man auf den Gedanken kommen und kann sagen, naja, wenn uns das Champions League Halbfinale bringt und du hast ja nicht jedes Jahr so einen Überflieger wie Bayer Leverkusen und dann wirst du auch deutscher Meister in der Regel, dann kann es ja eigentlich nicht so verkehrt sein. Also wir reden schon über ein unfassbar hohes Niveau. Und das kommt mir immer ein bisschen zu kurz in der Diskussion.
4 Punkte mehr als letztes Jahr, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne?
Ja.
Champions League Halbfinale, erste Mal seit 4 Jahren. Das sind halt auch Fakten, definitiv. Also
genau.
bin ich bei dir. Und deshalb.
Also es gibt im Moment so ganz viele Wahrheiten und jeder versucht so für sich, jeder Experte oder aber auch jeder Bayern-Verantwortliche versucht für sich so ein bisschen die Deutungshoheit zu haben. Und im Grunde musst du sagen, ihr habt ja alle recht. Ihr habt alle ein bisschen recht. Und alle habt aber auch ein bisschen Unrecht.
Siehst du, und das wäre jetzt meine letzte Frage zu dem Komplex gewesen. Hat denn auch Jens Lehmann recht? Ich meine, du kennst Ralf Rangnick wirklich gut.
Das fand ich interessant. Also das war die interessanteste und spannendste Aussage von Jens Lehmann zu der Rangnick-Diskussion.
Seit seinem Kettensägen-Massaker, meinst du?
Nein,
wir müssen einmal die Leute abholen, weil es wird nicht jeder mitbekommen haben. Jens Lehmann hat gesagt, angesprochen auf Ralf Rangnick, er hat in seiner Karriere noch nie was gewonnen, obwohl er schon so lange dabei ist. Also und wenn man seit 50 Jahren im Geschäft ist und noch nie was gewonnen hat, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich das noch ändert?
Ja.
Jetzt du.
Es ist einfach eine spannende Aussage, weil es einfach mal ein neuer Aspekt ist.
Ja. So,
vorher wird halt gewogen. Was Ralf Rangnick in seinen Clubs immer hatte, war maximalen Gestaltungsspielraum. Den hatte er immer. Er hat nichtsdestotrotz einfach Clubs trainiert, die nicht titelfähig waren. Trotz allem.
Sagst du?
Nein, ich glaube nicht, dass Hoffenheim titelfähig war.
Bin ich bei dir?
Ich glaube, dass es Schalke, ja, so ein Stück weit, aber da waren die Gegner einfach zu stark.
Mhm.
Also auch in dem Fall. Leipzig stand er im Pokalfinale. Also mit Schalke, glaube ich, hat er den Pokal gewonnen. Da hat aber Magath schon vorgespurt. Und dann gab es auf Schalke das Wunder von Mailand. Wunderbar. aber so bei Leipzig könnte man sagen, weil Leipzig war der Club, der dem Titel am nächsten war.
Ja.
Also jetzt dem nationalen Titel am nächsten war, würde ich sagen.
Und auch
Titel. Aber Lehmann hat natürlich recht. Er hat es dann, in Wahrheit hat er es nie gezogen.
Genau.
So, also er war jetzt nie der Überraschungsmeister oder der Überraschungspokalsieger. Und da hat er schon recht. Also das musste ja selbst Kovac musste es ja bringen.
Richtig.
Weißt
ja.
du?
Ja, absolut.
Also deshalb finde ich, es ist ein interessanter Aspekt. Und nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, in Deutschland wenig vergleichbare Trainer wie Ralf Rangnick, die halt Clubs von Grund auf, inklusive Philosophie, so stark beeinflusst und gestaltet und erschaffen haben, ja auch, wie Ralf Rangnick.
Würde ich alles tatsächlich unterschreiben. Und dann bist du aber wieder bei der Frage, wenn man ihm die Möglichkeit auch bei Bayern gibt, glaube ich, kann das funktionieren. Aber ich glaube, alle, und darauf wollte ich hinaus, alle müssen sich dann ein Stück weit zurücknehmen. Also sprich, ich glaube, Rangnick muss wissen, dass es bei Bayern anders ist als bei allen Clubs, wo er bisher war.
Hundertprozentig,
und
ja.
Und der FC Bayern muss wissen, dass es mit Rangnick anders ist als mit jedem Trainer, den sie vielleicht bisher hatten. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, absolut. Ja. Absolut. Hundertprozentig. Bin hundertprozentig bei dir. Ja. Aber müsste einen Anpassungsprozess von Ralf Rangnick geben, aber auch vom Club. Also auch der Club müsste Bereitschaft signalisieren, dem Rangnick einen gewissen Gestaltungsspielraum zu geben. Ja. Das ist dann nicht so, dass man ihn darüber informiert, wenn ein Teebeutel zu Wasser gelassen wird oder wenn irgendwie eine Packung Papier gekauft werden muss, ja, weil das hat er ja in Leipzig beispielsweise oder auch in Hoffenheim eben auch gemacht.
Und in Schalke.
Und auf Schalke. Aber du weißt doch, was ich hinaus will.
Definitiv. Und ich glaube, wir sollten das Buch zumachen mit dem Hinweis, dass es aktuell Donnerstag 11.31 Uhr ist, wir um 18 Uhr erscheinen und es natürlich jederzeit sein kann, aktuell, dass irgendwas passiert. Heute stand
dass
jetzt...
Dass der Name Christian Streich auf die Platte kommt.
Ja, wer weiß es schon.
Ja.
Dass der aktuelle Stand ist, nach unseren Informationen, Ralf Rangnick hat einen Vertrag vorliegen vom FC Bayern. Die Österreicher haben vorhin...
Ein Angebot.
Ja, also die Infos, die wir haben, ist, dass es sogar ein Vertrag geben soll, einen ausgearbeiteten Vertrag. Und die Österreicher haben vorhin auch schon bestätigt, dass es Gespräche gab, auch mit den Bayern. Und jetzt geht es halt darum, also am Ende, Bayern würde es machen, Rangnick muss sich entscheiden. So ist jetzt mal kurz die Zusammenfassung. So. Und dann werden wir sehen, was dabei passiert. Und um jetzt die Überleitung zum BVB zu legen, muss man gar nicht so weit... muss man nicht eine meiner berühmten Wendungen machen, die manchmal ein wenig verquer sind, sondern du hast ja vorhin gesagt, dieses Loslassen oder dieses an einem Club festhalten wie an seinem Kind, das trifft ja durchaus auch auf den BVB zu, der sich jetzt
100%ig,
ne, der sich jetzt gerade auch neu aufgestellt hat, auch wie ich fand oder wie eigentlich alle fanden, überraschend. Erstmal Hut ab, kann man an dieser Stelle auch mal sagen. Heutzutage sickert ja wirklich alles Tage, Wochen, Monate teilweise vorher durch. Und dass Lars Ricken sich jetzt den Hut aufsetzt oder die Ritterrüstung vom Champions-League-Finale nochmal überstreift, damit hatte jetzt wirklich keiner gerechnet. Was mich interessieren würde, Wolf, glaubst du, das ganze Ding ist mehr Chance oder mehr Risiko? Weil es, ich sag mal so, der große Gewinner und der große Verlierer, die beiden sind eigentlich offensichtlich. Also Aki Watzke hat das Ganze eingefädelt. Er ist sehr eng verbunden mit Lars Ricken. Lars Ricken ist ihm wiederum verbunden und wird ihn mit Sicherheit, ähnlich wie es mit Hoeneß ist, deshalb sage ich, die Konstellation ist schon ähnlich wie bei Bayern, wird ihn mit Sicherheit auch weiterhin in die Entscheidungen mit einbeziehen, wenn er denn Präsident wird. Und der große Verlierer ist, da braucht man auch keinen Hehl draus machen, ist Sebastian Kehl. Der eigentlich vorgesehen war für diesen Posten von seinem bisherigen Wirken und vom Selbstverständnis her. Und der hat jetzt nicht nur Sven Mislintat an die Seite bekommen, sondern jetzt auch noch jemand, der ihm vorher unterstellt war, der zukünftig sein Vorgesetzter ist und im Sommer, so stand es auch in der Ad-Hoc-Mitteilung, der im Sommer dann möglicherweise mit Sebastian Kehl über eine Vertragsverlängerung bis über 25 hinaus, so lange läuft nämlich noch der Vertrag von Kehl, während alle anderen schon verlängert haben, bis 2027 befinden wird. Es ist zu hören vom BVB und auch von Kehls Seite, dass dort eine Bereitschaft besteht, dass er weitermacht. Siehst du da die Gefahr, dass er noch hinschmeißen könnte? Oder glaubst du auch, er wird auf jeden Fall weitermachen? Und wie groß eben sind dann eben Chance und Risiko?
Die Wahrheit ist, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es wahrhaftig nicht beurteilen. Also, was ich sagen kann, weil wir den Vergleich zu den Bayern haben, mein Eindruck ist, dass sich zum Beispiel Michael Zorc komplett aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Der vielleicht ab und zu nochmal auf Nachfrage hin eine Handlungsempfehlung gibt, aber sich ansonsten absolut zurückhält. Das ist schulbuchmäßig, würde ich sagen. Ein schulbuchmäßiger Rückzug und trotzdem ist er dem Verein, so gehe ich davon aus, emotional zu 100% nach wie vor verbunden.
Gibt auch keine Interviews und so, ne? Also
exakt. Ja. Also es ist niemand, der zur Lage der Nation spricht, sondern er hält sich komplett raus. Das ist im Prinzip, so muss es sein. Auch wenn es schwerfällt, aber so muss es sein. Er hat den Verein Chekhov gepflegt, übergeben und damit hat er den Haken dran. Nicht emotional, aber zumindest mal für die Öffentlichkeit. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich Watzke, wenn er zurückzieht? Wie sehr war der vorher eingebunden und wie sehr war er einfach Stratege, wirtschaftlicher Stratege? Chefbetriebswirt gewissermaßen für den ganzen Laden. Klassischer Vorstandsvorsitzender war er in eine transferpolitische Entscheidung mit eingebunden, wirklich oder nicht. Oder erst ab einer gewissen, mit Sicherheit ab einer gewissen Transferhöhe, aber hat er sportlichen Input geliefert. So, das weiß ich nicht. Also sie saßen immer zusammen, aber der Verdacht liegt nahe, dadurch, dass er sich ja immer wieder Berater an die Seite geholt hat, dass er da sich, ja, also dass er da vielleicht seine größte Schwachstelle gesehen hat und dadurch einfach Leute um sich herum geschart hat, die dann noch ein bisschen mehr beitragen können, als er es kann.
Sammer zum Beispiel meinst du wahrscheinlich?
Ja. Sammer, ja, exakt. So, jetzt zur aktuellen Situation. Das mag jetzt, also Sebastian Kehl wird jetzt als Verlierer dargestellt. Ich gucke den Menschen an und sehe keinen Verlierer. Also so ehrlich muss ich sein. Trotzdem hat mich das überrascht, dass jetzt Lars Ricken plötzlich am ganz großen Rad dreht, den ich persönlich kenne und ihn mag, aber nicht weiß, ob er Vorstandsvorsitzender sein kann. Ob man das jetzt mit der Hinzunahme von Mislintat nicht vielleicht sogar so versteht, dass man eben ein Dreier-Kompetenzteam hat mit Kehl, mit Mislintat, mit Ricken. Klar, Ricken muss dann am Ende die Rübe für ihn halten. Aber dass man ein Dreier-Kompetenzteam geschaffen hat, das den BVB in die Zukunft fährt.
Sammer noch
als Berater eben auch noch dabei, der auch noch näher ranrückt. Also sind es am Ende vier. So hat jeder Wichtige seinen Posten und jeder ist stimmberechtigt. Mhm. So. Also vielleicht macht es Sinn, das auch mal über die Seite zu denken. Weil wir denken ja immer in alten Strukturen. Watzke war ja auch nicht sofort Watzke, sondern er ist ja, also der Watzke, der er heute ist, sondern er ist da hineingewachsen. Gleiches war bei Zorc. Gleiches würde ich auch Kehl zugestehen wollen. Mislintat war zwischendurch mal wieder weg, dann war er plötzlich beim VfB, dann war er in Amsterdam. So, jetzt ist er wieder da und ist im Grunde als Diamantenauge. Technischer Direktor, Schwerpunkt, Kaderplanung, erste Mannschaft, oder? So genau. Verstehe ich's.
Genau.
Ja. So, und damit ist er ja wieder Sportdirektor, ist er stimmberechtigt und ich habe Lars Ricken jetzt nicht so kennengelernt, dass er mit beiden Ellbogen voraus ins Zimmer marschiert und sagt, hier ist meine Entscheidung.
Mislintat hingegen schon.
Mislintat schon eher. Mhm. Aber ich glaube, dass die 3 bis 4, wenn wir sagen wir noch mit dazu nehmen, einfach so, wie so eine Art Sportkompetenzteam, als so eine Art Sportkompetenzteam fungieren. Und dann muss man sehen, wie gehbar ist dieses Modell.
Richtig. Das sind ja, genau, darauf zielte ich mit meiner Frage ab, eher Chance oder eher Risiko, weil es sind natürlich da treffen schon ein paar Köpfe auch aufeinander und alle mit einer Vorgeschichte und alle mit einem Ziel und ja, es ist ein bisschen was durcheinander gewirbelt worden, so in einer, wie du ja auch bestätigt hast, mit einem durchaus überraschenden Ausgang. Ich war am Wochenende in Madrid. Ja. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was vom Classico erzählen, falls wir die Zeit noch haben. Und war beim Laureus Award, wo dann am Montag Mittag Sebastian Allaire auf dem Podium saß, der nominiert war für das Comeback des Jahres. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen, was er davon hält, dass es ja gerade beim BVB, ich sag mal, das berühmte Bossebeben gab und Lars Ricken jetzt sich den Hut aufsetzt. Und dann sagte er, Lars, wer? Dann habe ich gesagt, Lars Ricken. Ja, wüsste er jetzt nicht genau. Aber man müsste sich dann sicherlich mal unterhalten. Ja. Also, es war jetzt nicht so.
Das Gespräch mit Allaire.
Genau. Es klang jetzt nicht so, als wäre da jetzt. Als ginge ihm das jetzt anders als der breiten Öffentlichkeit. Also, er schien genauso überrascht, wollte ich damit sagen. Und das hat er relativ glaubwürdig rübergebracht. Ich glaube schon, dass er weiß, wer Lars Ricken ist. Hoffe ich. Dass er das weiß und wusste. Aber du siehst, worauf ich hinaus will. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Lars Ricken bislang, warum auch, in seinem bisherigen Wirken großen Kontakt zum Profikader hatte. Oder was ich ne? Also der hat halt den Nachwuchs geleitet. Ich glaube, das hat er hervorragend gemacht. Nicht umsonst hat der BVB mit einer der besten Jugendabteilungen immer wieder auch wie kaum ein anderer Club, finde ich, Spieler in die erste Mannschaft bringt. Tolle Talente. Das wird auch mit ein, also daran muss er sich jetzt messen lassen, würde ich sagen. Ne? Also wenn er das schafft, das mitzunehmen, dann glaube ich schon, dass mit der Unterstützung und mit diesem Kompetenzteam, wie du es genannt hast, halte ich die Idee für zumindest eine Idee.
Ja, eben. Also es ist eine Idee. Ja. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, es ist alles Quatsch. Ja. Und neige jetzt auch in dem Zusammenhang dann auch nicht zu euphorischen Ausbrüchen. Trainer dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Das sieht alles nach Terzic aus, den man auch, also das ist ein Typ mit Nehmerqualitäten.
Ja,
also,
schon ein paar Mal auf der Erde gelegen.
Mein lieber Mann, also größten Respekt, die Trophäe Trainer des Jahres wird deutlich an ihm vorbeigehen. Aber für das, was der einstecken musste und was der dann letztlich wieder daraus gemacht hat, da muss ich dann schon auch ein Kompliment aussprechen. Also ich glaube nicht, dass auf der Trainerposition irgendwas passiert, weil die auch nicht chancenlos sind im Champions League Halbfinale.
Nein, und auch da. Du hast ja,
also sie werden möglicherweise selbst dafür sorgen, dass der 5. Platz auch reicht.
Mhm. Auch eine witzige Konstellation. Wobei das noch nicht in
Stein gemeißelt ist.
Ja. Aber ich möchte an der Stelle, Wolf, da du gerade das Champions League Halbfinale, den musst du mir gönnen, dass wir vor einigen Wochen darüber gesprochen haben und ich sagte, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es ein Champions League Finale BVB Bayern München gibt.
Ja.
Und du ziemlich, hab's mir nochmal angehört, über mich hergefallen bist und mich zerlegt hast, weil Atletico das absolute Nicht-BVB-Spiel, der Nicht-BVB-Gegner sei. Sie haben es trotzdem geschafft, deshalb umso mehr Respekt eben an Edin Terzic. Und nichtsdestotrotz sage ich, hast du sowohl bei Bayern als auch bei Dortmund, was ja absurd ist eigentlich, die Konstellation, dass man am Ende, obwohl man im Halbfinale steht, Dortmund das erste Mal seit 11 Jahren, Bayern das erste Mal seit 4 Jahren und vielleicht noch gar nicht Ende ist, dass die Saison am Ende als nicht befriedigend irgendwo bewertet wird. Ne?
Das ist der Witz, ne? Wenn die jetzt beide im Halbfinale rausgehen, würde jeder sagen, nee, die Saison war nichts.
Genau.
Genau. Oder ganz viele. Da gerät das alles, dann wird das alles unter den Teppich gekehrt. Genau. Also das ist schon, da ist die Öffentlichkeit oder dann auch die Meinung sehr brutal.
Das Geschäft ist brutal.
Ich sehe es deutlich differenzierter. Ich persönlich, das bringt beiden nur nichts.
Hast du auch schön gesagt. Schön gesagt. Ja, ich soll mal den Schwenk nach Spanien machen, weil.
Mach mal.
Da hast du ja auch zwei Clubs, auch zwei Großclubs, wo es auch brennt, lichterloh mitunter. Und ich hatte am Sonntag das Vergnügen, das erste Mal in meinem Leben einem Klassiko beizuwohnen im neuen Bernabeu. Warst du schon im neuen? Ja.
Ja, also ich war letztes Jahr, da war es, sagen wir mal, 80% fertig.
Hattest du auch den, also gab es da schon diese LED-Wände und so unterm Dach? Und
Zum Teil.
Also ich fand, und ich hatte jetzt ja den direkten Vergleich, war vor ein paar Wochen bei Liverpool gegen City und jetzt bei Real gegen Barca, das sind ja schon so die, würde ich mal sagen, europäisch beiden größten Spieler aktuell, die es wahrscheinlich gibt. Und ich fand es, da gab es schon echt krasse Unterschiede. Also ich fange mal mit dem Stadion an. Das Bernabeu hat wirklich unglaublich viel von seinem Charme verloren, was ich wirklich total schade finde. Es fängt schon damit an, dass er jetzt diese Hülle außenrum ist. Ne, es sieht ja jetzt auch so ein bisschen future-mäßig aus, wie halt die Allianz Arena oder viele dieser modernen Stadien einfach. Dann gehen jetzt natürlich noch mal ein paar tausend mehr rein. Also es ist unfassbar groß und steil und du kannst geil gucken und so. Und dann haben sie unterm Dach eben diese XXXL LED-Leinwände, wo das Spiel auch parallel läuft, was natürlich einerseits cool ist zum Gucken, gerade wenn du so weit oben sitzt, wie ich es saß. Dann hatten sie das Dach zu, obwohl es draußen 20 Grad waren. Da kann ich sowieso immer wenig mit anfangen. Und es ist so ein bisschen, ja, wie man es oft hat, ne? Nach dem Stadion um- oder Ausbau, ist so ein bisschen dieser Charme des Bernabeu, und den fand ich wirklich beeindruckend früher, ist verloren gegangen. Das war das erste.
Auch in dem Spiel?
Ja, selbst in dem Spiel.
Okay.
Also es war wirklich so vor die ersten 5 Minuten war es gigantisch mit à la Madrid und so, ne? Ähnlich wie in Anfield mit Never Walk Alone. Und dann war eigentlich nur Feuer, wenn was passierte. Ist relativ viel passiert. Aber nichtsdestotrotz hatte ich das Spiel, also die haben ja im Prinzip mit diesem Sieg in letzter Sekunde durch Bellingham, also den Publikumsliebling, die Meisterschaft entschieden, muss man ja so sagen. Wir haben 11 Punkte Vorsprung jetzt. Das Ding ist durch, in einem Klassiko, zu Hause gegen den FC Barcelona, in letzter Minute, da denkst du, ja, da müsste ja komplette Eskalation sein. Es war 3 Minuten so, und dann habe ich wirklich zum Kollegen 10 Minuten später, ich bin extra noch auf dem Platz geblieben, war das Stadion leer.
Ja, klar. Der erwartete Fall ist eingetreten. Ciao.
Ja, und das finde ich so manchmal so ein bisschen echt schade. Und das ist ein Unterschied zu Anfield, weil ich finde, Anfield hat den Charme auch trotz des Ausbaus, Umbaus durchaus erhalten, obwohl sie auch 47 Logen und 48 VIP-Bereiche haben. Aber so dieses, also das neue Bernabeu ist eher wie so ein Footballstadion, weißt du, wie man dann aus Dallas oder so vom Super Bowl die ganzen Arenen kennt. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, weil jetzt werden die sich damit natürlich so dermaßen die Taschen voll machen, dass das wahrscheinlich schon alles seine Berechtigung hat. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Und dann kam es ja zu der Szene, ich weiß nicht, ob du das Spiel geschaut hast, aber du wirst zumindest den Wirbel im Nachgang ja mitgekriegt haben.
Jamal, ne?
Genau,
Jamal.
Genau.
Ja.
Übrigens, überragend, bester Mann auf dem Platz, erste Halbzeit gewesen, mit seinen 16 ist er, glaube ich, noch.
Ja.
Unfassbar, also da darf man sich wirklich noch.
Da sind wir zwei noch mit dem Feuerwehrauto um den Weihnachtsbaum gefahren mit 16. Ne?
Und dann fällt dieses Tor, also nach einer Ecke, und der Ball ist womöglich hinter der Linie oder auch nicht. Und der Schiedsrichter. Also das Spiel ist unterbrochen und dann dauert es irgendwie 5 Minuten, wie man das halt kennt von uns auch mit dem Videobeweis. Und ich war die ganze Zeit auf der Tribüne, ich habe gesagt, warum braucht der so lange? Der kriegt doch auf seiner Uhr innerhalb von Sekunden das Signal, Tor oder nicht Tor. Und dann ist das erledigt, dafür gibt es ja die Torlinientechnik. Und dann
dafür hat man sie eingeführt, ja.
Genau, und dann habe ich irgendwann mal nach 3 Minuten, habe ich einen Spanier gefragt, der neben mir saß, und der sagt, nee, wir haben das nicht. Und da war ich total baff. Wusstest du das vorher?
Nein. Nein.
Also, jetzt muss man sich das reinziehen, ne? Da ist eins der größten Spiele des Planeten und wir haben die Torlinientechnik mittlerweile ja weit verbreitet in Spanien.
Ja.
Sind sie wirklich, ich habe dann natürlich auch mich schlau gemacht und im Nachgang gab es ja da durchaus auch noch ein bisschen Wirbel. Möglicherweise soll der Klassiko jetzt nun wiederholt werden.
Ja, musst du nochmal hin.
Da muss ich leider nochmal hin. Dass die gesagt haben, 4 Millionen Euro kostet der Spaß, ist uns zu viel. Für die drei Entscheidungen im Jahr lohnt sich das nicht.
Ja, und da zumal wenn wir Videobeweise haben.
Ne? Ja, aber da fällt mir wirklich ein Ei aus der Hose, weil also ich würde mal behaupten, dass es im Fußball und auch gerade in Spanien deutlich mehr Geld für deutlich unnützere Sachen ausgegeben wird.
Keine Frage.
Oder?
Keine Frage. Also nicht nachzuvollziehen. Wirklich. Also nicht nachvollziehbar. Wirklich wahr. Aber vielleicht braucht es ja, ich weiß noch, wie in Deutschland die Diskussion war vor 10 oder 12 Jahren. Es brauchte ja diesen Kopfball von Hummels im DFB-Pokalfinale.
Stimmt.
Bei Bayern Dortmund. Um einfach das Thema so zu triggern und so zu beschleunigen, dass einfach dann allen klar war, wir brauchen das, wir können das nicht mehr ohne machen. Und dann ging es ja um verschiedene Techniken, die dann ausprobiert werden und dann hast du dich halt für eine entschieden und ich glaube ein Jahr später oder 2 Jahre später oder noch im gleichen Jahr war es dann eingeführt und damit war der Fall erledigt. Vielleicht braucht so ein großes Spiel und dann eben auch so eine große Fehlentscheidung und das ist ein großes Spiel und das war eine große Fehlentscheidung, um das Thema dann nochmal so zu unterfüttern, dass sie es dann auch umsetzen.
Und ich bin mir sicher, die 4 Millionen Euro werden sie zusammenkriegen, wenn sie sich Mühe geben, oder?
So. Ja, wunderbar. Das ist ja keine Frage. Ich glaube, dass es da auch keine Gegenstimme gibt. Weil alle, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind oder aus dem Ausland kommen, haben die Torlinientechnik. Alle. Also da ist ja jetzt keiner dabei, der sie nicht hat.
Also ich war wirklich komplett baff und man denkt ja immer, man weiß alles, aber von wegen, dann bist du bei dem Spiel und mir war es wirklich, und ich bin froh, dass du sagst, du wusstest es auch nicht. Und die Kollegen, die nicht aus Spanien kamen, die ich gesprochen habe, die wussten es auch tatsächlich alle nicht. Aber da siehst du mal, wie verrückt es manchmal noch ist. Und was ich noch so mitgenommen habe, was mir am meisten haften geblieben ist, ich war am Sonntag noch in der Stadt unterwegs und da waren wirklich extrem viele im Real-Trikot. Das überrascht jetzt vielleicht weniger, aber 90% der Leute hatten wirklich ein Bellingham-Trikot an. Ne? Und wenn du da mitbekommst, auch beim Spiel, rund ums Spiel, wie groß dieser Hype um diesen Mann ist, muss man wirklich sagen, krass. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Real hat ja durchaus ein paar Spieler, an denen man sich erfreuen kann, ob das jetzt ein Vini Junior ist, ein Rodrigo, ein Kroos, ein Modric, muss ich gar nicht anfangen. Ja. Aber Bellingham steht da wirklich jetzt schon auf so einer Stufe, auf so einem Podest, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, also wenn ich Interviews mit ihm sehe, auch bei der englischen Nationalmannschaft oder dann auch nach dem Spiel, nach Champions League Spielen, das ist so klar, das ist so aufgeklärt, so reflektiert. Das ist kein typischer, wie alt ist er, 20, 20-Jähriger oder 21-Jähriger, sondern der ist unglaublich stark. Das ist wirklich die Art und Weise und ich krieg's ja dann so ein bisschen mit auch, wie der zu Real gekommen ist und die haben natürlich alle gedacht, da kommt jetzt hier so ein Junge, der uns mal zeigen will, wo der Frosch die Locken hat. Der sortiert sich zu 100% ein, weißt du? Mhm. Also der tritt der kompletten Kabine mit Respekt gegenüber und hat sie damit und überzeugt halt auf dem Platz und macht halt auch die Extrameter. Das wird ein Kandidat, wenn es um Weltfußballer geht in absehbarer Zeit. Das dauert nicht mehr so lange.
Ja, bin ich
Also bei. Der muss jetzt mit der Nationalmannschaft noch einen großen Titel gewinnen. EM, WM.
Hoffentlich nicht im Sommer.
Vielleicht noch hier an der Spitze der Bewegung rund um den Champions League Sieg. Und es gibt keinen. Ja, das war ja die große Frage. Also Weil ihm ja dann im Dortmund gegen Ende schon nachgesagt wurde, er habe sich so ein bisschen hängen lassen oder habe sich so über die Dinge erhoben. Und da gab es ja dann auch den einen oder anderen, der gesagt hat, wenn er mit der Attitüde zu Real Madrid kommt, fahren die Achterbahn mit ihm. Und dann ist er da schneller wieder weg, als er gucken kann. Aber so ist, das ist halt eins mit Stern.
Ja, total. Also den Eindruck hatte ich auch und eben auch, dass es beim Publikum schon so ankommt, trotz dieser unzähligen Stars, die dieser Kader ja hat. Natürlich merkst du immer noch den Stellenwert von so Leuten wie Modric oder Kroos, brauchen wir nicht drüber reden, aber der absolute Publikumsliebling ist dort schon Jude Bellingham. Und alles, was du gerade gesagt hast bezüglich seiner Person, kann ich dann wiederum nochmal bestätigen, einen Tag später, eben beim Laureus, wo er dann ja auch abgesahnt hat. Das Auftreten, ne? Also null arrogant, null Attitüde, der ist zu jedem Fan, hat wirklich bis, also mehr als alle anderen zusammen da Autogramme geschrieben, hat da nochmal ein Trikot rausgebracht für einen Fan. Also wirklich, muss man sagen, auch so das Auftreten ist halt auch eine 1 mit Stern, ne? Nicht nur auf dem Platz seine Leistung, sondern auch das Ganze drumherum. Also wirklich, wirklich toll, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ja noch zwei Sachen mir notiert, Wolf, weil ich es letzte Woche auch mit Lars so gut fand, dass wir versucht haben, das so bunt wie möglich zu halten. Weil die Palette ja einfach aktuell so voll ist, wie sie ist. Und du weißt ja selber, es ist auch schön manchmal, sich zu verrennen in ein Thema und dann da 40 Minuten drauf rumzukauen. Aber es ist auch schön, glaube ich, wenn wir da ein bisschen Vielfalt reinbringen. Und jetzt gab es einmal noch den Klopp-K.O. gestern Abend.
Ja.
Niederlage in Everton im Merseyside Derby. Wenn du Jürgen danach gesehen hast, muss man wirklich sagen, er weiß auch, das war es jetzt, glaube ich.
Ja. Ne? Ja.
Hat abgehakt und geht am Ende dann nur in Anführungsstrichen mit dem Carabao Cup. Wie schade findest du das oder wie sehr krass?
Schade.
Ja.
Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade. Aber das ist irgendwie, weiß ich, auch nicht untypisch.
Ja, das wäre zu schön. Es endet selten dann so, ne? Mit dem absoluten.
Dass ja, da auch bei Klopp. Mhm. Auch dann gerade bei Klopp. Also er hat diesen Club zurückgehoben in die europäische Spitze, absolut ja, und hat aber trotzdem, also ist er natürlich ein Stück weit an der Konkurrenz von Manchester City einfach gescheitert, weil das sind Maschinen. Daran scheitert jetzt auch Arteta, das bin ich mir relativ sicher, weil in der Crunch-Time ziehen die voll durch, als sei nichts. Ja. Und die anderen sagen, ja, wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Alle drei Tage ein Spiel. Wie kriegen die das mit dem Level hin? Also das ist halt einfach, da hat er einfach ein bisschen Pech gehabt, dass er in ein Zeitalter gefallen ist, wo Pep Guardiola Manchester City trainiert. Das gehört so mit dazu. Und es ist dann auch irgendwie Klopp, finde ich. Also viel zu erreichen. Die Leute werden weinen, wenn sie ihn verabschieden. Und am Ende steht eine Meisterschaft und es steht ein Champions League-Sieg und es steht ein Ligapokalsieg. Und es stehen aber auch einfach viele verpasste Chancen und eben große Niederlagen.
Das stimmt. Dafür steht Klopp
emotionale, vielleicht. Ja. Emotionale Niederlagen. Das macht ja das Phänomen Klopp dann auch wieder aus. Und ja, man stellte sich vor, er würde weitermachen, was das für ein Kraftakt wäre im kommenden Sommer, wieder alles zusammenzurotten und zu sagen, okay, jetzt attackieren wir die Champions League, wir attackieren jetzt wieder Manchester City, wir müssen uns Arsenal erwehren, es geht wieder um den FA Cup, wo müssen wir personell Veränderungen herführen? Das ist schon ein echter Kraftakt und das sieht man ihm, man sieht es ihm halt auch an.
Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Das geht nicht an, aber das geht ja spurlos.
Und das ist, weil er eigentlich sagt, ich würde auch so vom Gefühl her sagen, das ist eigentlich untypisch, dass sie in der absoluten Crunch-Time der Saison plötzlich Bergamo, also wie Liverpool kann eigentlich gegen Bergamo nicht ausscheiden.
Das stimmt.
Vom Gefühl her. Und sie sind weg. Sie verlieren zwei hintereinander in der Premier League. Und verlieren dadurch die Meister und verlieren das Derby. Ich weiß nicht, wie viele Derbys verloren hat. Der hat nicht viele Derbys verloren gegen Everton.
Zwei.
Das jetzt verliert er. Zwei ja, von das ja. Jetzt verliert er. Also nicht das am dritten Spieltag und das am siebten, sondern er verliert das, was war das gestern, 32. oder 33. Spieltag oder 34.
Ja, und Everton nicht gerade in Top, also, ne?
Richtig. Ja. Also das verlierst du irgendwie, ist es komisch. Das,
die einzige, also was man eben, finde ich, zugutehalten muss oder was man schon auch nicht verkennen darf, wenn man die ganze Saison verfolgt hat, könnte man sagen, vielleicht ist das die Begründung, dass sie hinten raus, dass ihnen die Puste ausgeht, weil natürlich Liverpool wirklich wie keine zweite Mannschaft, die da oben mitspielt, so viele langfristige Ausfälle hatte.
Das ist alles mit dabei. Ja. Es spielt alles irgendwo mit rein. Ja. Das ist am Ende, sage ich trotzdem oder deswegen, das war eine super erfolgreiche Zeit für Liverpool. Und also Jürgen Klopp hat es geschafft, jetzt mal titelunabhängig, diesen Club wieder als Marke im Weltfußball, in der Spitze des Weltfußballs zu implementieren. Eine Mannschaft, die absolut titelfähig ist in allen Wettbewerben.
Und ich glaube, wenn er die nächsten 30 Jahre nochmal nach Liverpool kommt, braucht er kein Portemonnaie mitzunehmen, würde ich mal behaupten.
Nein, das ist Buschpur auf Lebenszeit. Ja. Und alle winken ihm fröhlich, weil sie ihn alle mögen. Er ist everybody's darling. Ist schon so.
Ja, ja.
Und dabei bleibt es, weil er das, was er macht, macht er mit ganz viel Herz und mit einem, ja, auch mit ganz viel Menschlichkeit einfach. Das ist schon außergewöhnlich und das hebt ihn halt auch ab von so reinen Maschinenbauern wie Pep Guardiola, finde ich.
Ja, das stimmt. Obwohl wir jetzt schon in der Nachspielzeit sind, Abstiegskampf, Wolf, am Wochenende.
Ja.
Es ist, auch da hat sich wieder ein bisschen was getan. verrückt, der FC hatte am vergangenen Sonntag die Chance, mit einem Sieg gegen Darmstadt auch nochmal ranzurücken, hat es nicht geschafft, ist wahrscheinlich jetzt, ja, mit einem Bein, glaube ich, kann man zumindest sagen, auch schon auf dem Weg in die zweite Liga. Es sind 5 Punkte und die schlechtere Tordifferenz auf Platz 16, wo jetzt sich Bochum befindet, die punktgleich mit Mainz sind und dann ist die Frage, wo zieht man den Strich? Union hat 29, Wolfsburg und Gladbach 31. Ich glaube, also ich würde den Strich da setzen. Danach hat Werder 34, das wären dann 7 Punkte.
Das ist zu viel. Da, vor allen Dingen, weil die ja alle da unten noch gegeneinander spielen.
Richtig.
Also das hält, glaube ich, Werder raus.
Aber bist du bei mir zu sagen, Gladbach und Wolfsburg sind noch nicht, sollten sich noch nicht zu sicher sein?
Ja, sehe ich auch so. Gladbach hat am Wochenende Union, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Gladbach hat Union, richtig, Sonntag.
Ja, ja. Da kannst dich reißen, weil Union eine Mannschaft ist, die eigentlich Gladbach von der Grundstruktur her nicht liegt. die müssen halt auch mal wieder ein Tor schießen, beziehungsweise dann mal wieder ein Spiel gewinnen. Aber das ist eigentlich eine super sperrige Mannschaft für Gladbach. Total undankbarer Gegner, gerade in der jetzigen Situation. Köln hat die allerletzte Chance. Wenn Mainz das Ding gewinnt, geht's tatsächlich nur noch, sind Darmstadt und Köln weg, dann geht's um den Relegationsplatz. Wenn Mainz das Ding verliert, ist Köln wieder voll im Geschäft. Dann ist auch der vorletzte Platz wieder ausgeschrieben. Die Kölner haben noch Freiburg nächste Woche, müssen noch nach Heidenheim, das ist, glaube ich, der letzte Spieltag.
Und Union.
Dazwischen Union, genau.
Union hat jetzt Gladbach.
Müssen halt jetzt zu jetzt einer Gladbach, Siegesserie
hat dann Bochum,
ansetzen.
Bochum nächste Woche und dann Köln.
Ja.
Also was natürlich Chance und Dings zugleich ist.
Chance und Risiko gleichermaßen, ja.
Also Union hat es in der eigenen Hand, wenn man es positiv sehen will.
Ja, genau, exakt.
Aber ist auch eine Gefahr, wenn du jetzt in Gladbach verlierst, dann ist Gladbach gerettet, definitiv.
Ja.
Und dann macht es wirklich nur noch Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist noch eine Frage. Die spielen jetzt in Freiburg, sind auch noch nicht durch.
Das werden sie nicht hochgewinnen. Das ist also, bei Wolfsburg hat so was Treibsandartiges.
Also Du glaubst auch, geht zumindest bis zum letzten Spieltag um Platz 16, oder? Also da kann man sich...
Das kann man so nicht sagen, weil die sich gegenseitig, weil die ja jetzt gegenseitig alle über sich herfallen. Ich glaube, dass es bis zum letzten Spieltag um Platz 16 geht. Es kann jetzt aber auch ganz schnell sein, dass irgendeiner zwei gewinnt und weg ist.
Ja, richtig.
Gegen den anderen. Also das ist im Moment ist es noch total verlaufsoffen, aber es könnte jetzt auch, was den Abstiegskampf betrifft, und wir haben ja Abstiegsdramen in den letzten Jahren miterlebt, das war ja faszinierend. Es kann auch sein, dass im letzten Spieltag alles geklärt ist. Also wenn Köln jetzt zum Beispiel verliert, kann sein, dass sie zu Freiburg beim Heimspiel gegen Freiburg schon endgültig abgestiegen sind.
Stimmt.
So, ja. Dann ist das Buch schon zu.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wer flitzt oben weg? Flitzen die Unioner weg? Flitzt Gladbach weg? So, dann wäre Mainz wäre mit einem Sieg dann bei 30, glaube ich, ne?
Ja. Bochum hat auch ein Heimspiel, Freitagabend gegen Hoffenheim, kann auch.
Hoffenheim, ne? Okay. Kann man auch gewinnen, ja. Theoretisch. Kann man. Dann bist du bei 30, dann bist du gut dabei.
Ja, es werden am Ende werden es wahrscheinlich so 34, 35 Punkte wird es brauchen, glaube ich, um drin zu bleiben, glaube ich.
Am sicher drin zu bleiben. Relegation brauchst du 31, 32, sowas.
Ja, und es sind noch 4 Spiele, also 12 Punkte zu vergeben. Ja, spannend. Spannend ist das richtige Stichwort. Spannend wird es auch für uns. Du bist am Samstag beim Kracher RB gegen Bayern, richtig?
Nein. Leverkusen, Stuttgart.
Wie komme ich? Ich bin schon völlig verwirrt.
Ja, aber es ist Leipzig, Leipzig, Dortmund ist auch.
Das ist am Samstagmittag. Du bist beim Topspiel.
Ja, und Samstagabend ist Leverkusen, Stuttgart.
Richtig. Ja. Und es wird ein aufregendes Wochenende wieder, auch in der zweiten Liga. Vielleicht verliere ich da nächste Woche noch mal ein paar Worte mit Lars drüber, der so ein bisschen, wenn man Unterbewusstes bei ihm raushört, ärgern die sich auch, dass sie nicht 4-5 Punkte mehr geholt haben. Dann wären sie nämlich noch ganz, ganz
voll dabei.
Dick
ja, total.
Mit dabei.
Ja, total.
Alles klar, Wolf, ich danke dir, wie immer. Ich wünsche dir viel Spaß beim Topspiel. Und
danke.
Wir hören
dir auch
uns
schönes Wochenende.
In 14 Tagen, euch da draußen auch.
Freue mich schon. Bis dahin, gute Zeit, sportlich bleiben und tschüss.